HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Warten müssen wir alle, immer wieder. Mal sind wir froh darüber, dann wieder hassen wir es. Wer warten muss, fühlt sich häufig fremdbestimmt. Doch Wartezeiten können auch als Gelegenheit zur Muße genutzt werden. Die Spielarten des Wartens sind vielfältig. Hoffnung und Angst, Geduld und Ohnmacht, Zuversicht und Hilflosigkeit schwingen mit. Was macht das Warten mit uns? Gehen verschiedene Kulturen und Nationalitäten unterschiedlich damit um? Verändert sich das Warten im Laufe der Zeit und können wir es verlernen? Geduldsprobe und Langeweile. Juliane Ziegler ist für Camino in HR2 Kultur dem Alltagsphänomen des Wartens auf der Spur und erklärt, warum es gut ist, warten zu können.
Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden. Please hold the line. You will be connected. Bitte bleiben Sie am Apparat.
Bei mir geht alles nie schnell genug, Entscheidungen nicht, dass Leute mitdenken und so schnell denken, wie ich meine, dass sie denken müssten. Und am liebsten hätte ich sie auch gleich alle in meinem Kopf schon sitzen. Nein, ich bin überhaupt kein geduldiger Typ. Also das von mir zu sagen, wäre schlechthin falsch. Ich hasse Warten. Ich gebe es zu.
Also ich glaube, würde mich eher als einen ungeduldigen Menschen einschätzen. So Stichwort O2, Warteschleife, dann mache ich einen Abwasch nebenbei, um die Zeit halt auch effektiv zu nutzen.
Doch, ich bin eigentlich ein sehr gelassener Typ. Ja, ich kann mich in allen Wartensituationen kann ich mich gut hinten anstellen und kann sagen, ja, dann warte ich halt noch. Ne? Wo jemand anders vielleicht, wenn sich jemand vordrängelt zum Beispiel in der Schlange, wo ich dann sage, naja, der hat es vielleicht eilig, der hat vielleicht einen neuen Job und muss da schnell hin, ja, Vorstellungsgespräch oder sowas.
Bitte bleiben Sie am Apparat. Sie werden verbunden.
Der Minutenzeiger scheint sich kaum fortzubewegen. Der Bus will einfach nicht um die Ecke biegen. Das Computerupdate steht erst bei 5%. Und warum klingelt das Telefon nicht? Welch Qual, wenn nicht eintritt, worauf man so dringlich wartet.
Ich bin unpünktlich, weil ich die Schmerzen des Wartens nicht fühle. Ich warte wie ein Rind.
Nicht nur für Franz Kafka hat Warten einen schlechten Ruf. Es ist oft lästig und nur schwer zu ertragen, kann in manchen Fällen aus der Bahn werfen, etwa wenn das Warten aussichtslos ist. Die meisten Menschen sind ungeduldig. Dabei muss jeder in irgendeiner Form warten, ob unfreiwillig oder bewusst gewählt. Jeden Tag in kleinen Situationen. Oder auf große Momente, die das Leben verändern. Verzweiflung, Hoffnung oder Resignation. Warten steckt voller Facetten und jeder Wartezustand hat seine eigene Geschichte.
Generell ist natürlich das Warten immer dadurch aufgeladen, weil es eben ein Warteziel hat und das ist oftmals emotional besetzt. Je nachdem, ob wir ein positiv oder negativ besetztes Warteziel haben, empfinden wir dann eben Vorfreude oder eben auch Angst, Befürchtungen während des Wartens, dass was schiefgehen könnte.
Erläutert Andreas Göttlich. Er ist Soziologe und erforscht an der Universität Konstanz das Warten als soziales Alltagsphänomen. Dabei unterscheidet er verschiedene Situationen, etwa das Anstehen beim Bäcker oder das Warten auf den Zug.
Solche Geschichten sind eher alltäglich, da haben wir Warteroutinen, da wissen wir auch genau, wie wir uns verhalten müssen, weil wir sie einfach alltäglich erleben.
Anders sieht es beim sogenannten existenziellen Warten aus, etwa das Warten auf eine Organtransplantation, auf einen neuen Job, darauf, dass Schmerzen aufhören, die große Liebe auftaucht oder ein Kind geboren wird. Von diesen Situationen hängt sehr viel ab. Es kann für das weitere Leben ein entscheidendes Ereignis bringen.
Natürlich die Situation von Flüchtlingen, hier in Deutschland zum Beispiel, die auf ihren Asylbescheid warten, die nicht wissen, darf ich in diesem Land bleiben, muss ich eventuell wieder zurück in eine möglicherweise lebensbedrohliche Situation. Das sind so wirklich Situationen, wo auch existenzielle Ängste dranhängen.
Beim Warten nehmen Menschen die Zeit unterschiedlich wahr. Manche möchten sie totschlagen, etwa wenn eine Minute sich quälend langzieht und die Stunden nur langsam verrinnen. Dabei hat es mit unserer kulturellen Prägung zu tun, wie wir die Zeit wahrnehmen, erklärt Andreas Göttlich. Auch die Fähigkeit zur Geduld ist nicht angeboren, sondern muss erlernt werden.
Also ich würde behaupten, dass in jeder Gesellschaft ein Sozialisationsziel darin besteht, Kinder das Warten beizubringen. Es kann aber durchaus sein, dass ein Mensch, der bei uns dann nach westlichen Mustern erzogen wurde, dass der dann in Urlaub fährt in irgendein lateinamerikanisches Land oder so oder vielleicht auch in Afrika, wo man ganz anders mit dem Warten umgeht und das dann dort als große Erleichterung empfindet und dort vielleicht das Warten sogar genießt. Es hat auch was zu tun auch mit den organisatorischen Abläufen in einer Gesellschaft, wie die Infrastruktur bestellt ist. Insofern spielt der kulturelle Faktor sicherlich eine wichtige Rolle, aber er ist nicht alleine entscheidend.
Hinzu kommt die Persönlichkeit der jeweiligen Menschen oder die konkrete Situation. Muss man im Urlaub plötzlich warten, können wir das gelassener ertragen als im hektischen Arbeitsalltag, in dem vielleicht auch zusätzlicher Druck von außen hinzukommt. Flughafen Frankfurt vor dem Sicherheitscheck. Ein Geschäftsmann steht mit seinem ausgepackten Laptop an der Zugangskontrolle, den Reisepass parat. Hinter ihm eine Frau, die ihr quengelndes Kind beruhigt. Andere Reisende trinken noch schnell ihre Wasserflasche leer, bevor sie durch die Schranke müssen, telefonieren, hören Musik. Es geht zügig voran. Jemand, der sich gut mit Wartenden verschiedener Kulturen auskennt, ist Falk-Stefan Bretthauer. Er trägt einen dunkelroten Anzug, auf seiner Brust ein Anstecker. May I help you ist darauf zu lesen. Bretthauer arbeitet für die Sicherheitsfirma von Fraport und kontrolliert die Situation am Sicherheitscheck. Gibt Passagieren Orientierung und hilft, wenn Fragen aufkommen.
Den Herausforderungen der unterschiedlichen Weltauffassungen, der unterschiedlichen Mentalitäten, Religionen stellen wir uns jeden Tag. Und das ist auch das Interessante am Job. Es macht einfach Laune, den Gästen auch mal ein Lächeln entgegenzubringen. Gerade in einen Tagen, wo sie wirklich gestresst sind und zum Urlaub müssen und nicht wissen, ob sie zu Hause die Fenster zugemacht haben und zu Hause vielleicht den Herd nicht aus, etc. etc.
Er stellt fest, verschiedene Nationalitäten warten unterschiedlich.
Zum Beispiel die Amerikaner, die haben eine gewisse Erfahrung, was Wartezeiten betrifft, was gewissen Sicherheitsstandard betrifft. Die wissen, das und das ist zu tun, das und das muss ich vorbereiten, muss ich eventuell noch die Schuhe ausziehen. Dann gibt es wiederum andere, leider Gottes auch eher die deutsche Mentalität, die etwas ungeduldiger ist. Ich muss jetzt schnell und ich bin schon zu spät dran.
So, bleiben Sie mal kurz stehen bitte, ganz kurz, damit wir ein bisschen Luft haben. Ja, damit wir ein bisschen arbeiten können.
Falk-Stefan Bretthauer und seine Kollegen versuchen dann, die Wartenden zu beruhigen, ihnen die Unruhe zu nehmen. Mit einem flotten Spruch zum Beispiel.
Rom ist auch nicht an einem Tag gebaut worden, oder? Ja, keine Sorge, jeder kriegt heute seinen Flug noch.
Das sehe ich als meine Aufgabe, den Gästen einen gewissen, ich will nicht sagen Entertainment zu geben, aber den Gästen durch diverse Ansprachen den Stress zu minimieren und vielleicht auch abzulenken, damit der Faktor Stress gar nicht erst aufkommt.
Gute Vorbereitung ist alles. Davon ist Falk-Stefan Bretthauer überzeugt. Hektik lässt sich vermeiden und die Passagiere müssen nicht so lange warten. Doch viele denken im Vorfeld gar nicht an den Sicherheitscheck.
So, everyone is prepared. All liquids out, all electronics out.
The water is okay.
Drink it, yeah. Maybe share it with some others, yeah. Or throw it away, yeah.
Erst wenn man dann davor steht, oh mein Gott, wo habe ich die Kamera, wo habe ich den Laptop, wo habe ich das? Und das ist wieder so ein selbstgemachter Stress. Das liegt an jedem selber. Wenn man sich vorbereitet, ja, die Elektroniksachen vorab obendrauf packt, einmal aufmachen, rausholen, gut ist.
Aber muss das Warten denn zwangsläufig mit Stress verbunden sein? Das, worauf man wartet, kann auch an Wert gewinnen, wenn es nicht unmittelbar eintritt. Etwa eine lang erwartete Reise. Die Vorfreude macht die Zeit davor umso schöner. Und lässt die Minuten in der Schlange vor dem Sicherheitscheck schneller verstreichen. In anderen Bereichen wird eine Wartezeit gezielt eingesetzt, etwa im Theater oder bei Konzerten, wenn das Publikum bewusst warten gelassen wird.
Alles nimmt ein gutes Ende für den, der warten kann,
schrieb einst der russische Schriftsteller Leo Tolstoi. Dem Warten auf andere Weise zu begegnen, dafür plädiert auch Stefanie Brauer-Noss. Sie ist Pfarrerin in Frankfurt. Der kirchliche Jahreskalender kennt ja ganz eigene Wartezeiten und lässt das Warten zur spirituellen Übung werden.
Die Frage ist immer, ob, wenn ich mich auf das Warten einlasse, ob es wirklich tote Zeit ist. Denn oft entdecke ich dann plötzlich in dieser Langeweile Dinge, die ich vor lauter Schnelligkeit nicht beachtet habe. Dann habe ich doch mal Zeit, die Zeitung gründlich zu lesen in so einem Wartezimmer. Und ich glaube, solche Gedanken, deswegen auch in der Passionszeit oder in dieser Adventszeit, die sind manchmal ganz hilfreich, um sein Leben auch ein Stück neu zurechtzurücken und neu einzusortieren. Warten kann manchmal helfen, Neues zu entdecken.
Ein ungewollter Leerlauf kann also eine positive Kraft haben. Das Warten müssen zu akzeptieren und innezuhalten, ist besser, als sich von Phasen des vermeintlichen Stillstands zermürben zu lassen. Natürlich, das hängt von der jeweiligen Wartesituation ab. Zumal es nur selten eine Gewähr dafür gibt, dass sich das Warten tatsächlich lohnt. Auch in der Religion üben sich Gläubige ohne Garantie in Zuversicht. Sie vertrauen auf Gott.
Christen glauben daran, dass der Messias gekommen ist in Jesus. Und damit hat sich ein Teil unseres Wartens schon erfüllt, aber nur teilweise, denn Jesus ist wieder gestorben, ist dann auferstanden. Das ist unsere Auferstehungshoffnung, warum wir auch glauben, Jesus ist dieser Messias und warum wir glauben, es gibt noch etwas nach dem Leben. Wir warten darauf, dass eines Tages Gottes Reich sich umsetzen wird. Aber wir wissen halt nicht, wann.
Es ist ein Warten auf den Retter, auf den, der uns hält. Ein Warten voller Hoffnung, Zweifel oder Enttäuschungen zum Trotz.
Das ist elementar für unser Gottesbild. Das ist im Judentum so, das ist im Christentum so. Gott, der Starke, der alles, was hier gerade ist, auflösen kann und mich in seiner Hand geborgen halten kann. Dieses Bild des Wartens auf dieses Geborgensein, wie auch immer es mir gerade geht, das ist unsere Botschaft.
Abwarten und sich anvertrauen. Ist das nicht eine sehr passive Haltung, in der ich Verantwortung abgebe? Stefanie Brauer-Noss widerspricht.
Warten heißt auf keinen Fall, christlich gesprochen, passiv zu sein, sondern das Leben selber in die Hand zu nehmen und zu gestalten. Trotz allen Wartens. Denn in dem Warten ist es kein Vakuum, das einfach so da ist und wir warten und warten und hoffen endlich auf unser Ende, sondern wenn man genauer hinschaut, dann bewegt sich ja etwas seit 2000 Jahren, dann ist schon etwas ins Laufen gekommen, ist diese Botschaft da, gehen Leute in die Kirche, glauben, gibt in diese Psalme, in denen es um das Warten geht, um die Hoffnung, dass jemand kommt, schon jetzt halt. Die Bibel ist voll von diesen Texten, dass die Leute glauben, dass es gut werden wird. Und das ist eine gesunde Haltung, auch beim Warten in unseren alltäglichen Situationen. Es wird sich eine Lösung ergeben.
Guter Hoffnung sein, eine Schwangerschaft und neues Leben in sich zu tragen, das ist eine ganz besondere Art des Wartens. Christine und Jochen, beide Anfang 30, sind vor einem Jahr Eltern geworden. Die Aufregung war groß, als klar war, Zwillinge kündigen sich an.
Wir sind ja eigentlich von einem Kind ausgegangen und dann waren es auf einmal zwei und hatten natürlich auch viel damit zu tun, für uns selbst erstmal rauszufinden, was wir uns für den weiteren Verlauf wünschen, was es für Komplikationen geben kann, uns eben auch ein bisschen mit unbequemen Dingen zu beschäftigen und dann ist so ein bisschen die Normalität erstmal wieder eingekehrt.
Ein Kind oder wie bei Christine und Jochen gleich zwei Kinder verändert das Leben von Grund auf. Welche Vorbereitungen müssen noch getroffen werden? Werdende Eltern haben 9 Monate Zeit, sich darauf einzustellen. Ein Zustand zwischen Gegenwart und Zukunft.
Emotional ganz klar braucht man einfach auch die Zeit, um sich mit der Thematik auch auseinanderzusetzen, auch mit dem Thema Geburt, dass man da Geburtsvorbereitungskurse macht, sich irgendwie seinen Körper auch vorbereitet mit Yoga oder was auch immer. Das sind schon so Sachen, wo ich glaube, da braucht man einen gewissen Vorlauf und dafür sind die 9 Monate auf jeden Fall gut.
Damals in Schwangerschaftswoche 34, knapp 2 Wochen bevor die Mädchen geboren wurden, erzählten Jochen und Christine, welche Gedanken sie zu jener Zeit beschäftigten.
Und es kommt auch noch eine neue Priorität Leben dazu. Etwas, was auf einmal eine ganz wichtige Rolle spielt und vorher nicht da war. Das verändert vielleicht weniger den Prozess des Wartens an sich, aber das Leben drumherum oder die Situation, in der man eben warten muss.
Der Geburtstermin rückt näher. Christines Bauch wächst und die Unruhe steigt, zumal Zwillinge in der Regel früher auf die Welt kommen. Doch je länger sie im Bauch bleiben, desto besser für ihre Entwicklung.
Deswegen freuen wir uns, wenn sie einfach noch bleiben und warten deswegen eben auch mit einem guten Gefühl, auch wenn es für mich körperlich jetzt immer anstrengender einfach auch wird. Aber das finde ich ist eben bei einer Schwangerschaft ganz besonders. Ne? Die Kinder sind von Tag zu Tag, wachsen die, gedeihen die einfach besser und das macht das Warten eben auch ja, zu einem positiven Ereignis.
Das ist so ein bisschen so ein Mix aus einem gespannten Warten und dem Hoffen, dass man noch ein bisschen länger warten muss. Am Ende kommt es, wie es kommt. Das ist so ein Leitspruch, den man spätestens in so einer Schwangerschaft als Paar auch ein Stück weit lernt zu leben. Es kommt am Ende, wie es kommt. Und ob sie heute kommen, ob sie morgen kommen, das wird man dann sehen. Und dann muss man halt damit auch umgehen. Don't wait for good.
Die Dinge reifen zu lassen, ihnen die vorgesehene Zeit zu lassen. Diese Kompetenz scheint uns in vielen Bereichen verloren gegangen zu sein. Haben wir es etwa verlernt zu warten? Pfarrerin Stefanie Brauer-Noss.
Ich glaube, warten war immer schon schwierig. Und dass es in unseren menschlichen Genen ist, dass wir nicht warten wollen. Wir wollen schnell zur Entscheidung kommen. Wir wollen schnell uns auf Wege machen. Wir wollen nicht nutzlos unsere Zeit vertrödeln. Das war damals schon so und das ist heute so. Sonst hätte Paulus ja auch nicht gesagt, seid geduldig und wartet. Wenn das damals so einfach gewesen wäre, in einer komplett anderen Zeit, die nicht so beschleunigt war wie heute.
Die Entdeckung der Langsamkeit, davon scheinen wir heute weit entfernt. Überall gilt es, Wartezeiten zu vermeiden oder sie wenigstens sinnvoll zu überbrücken und bloß keine Leerläufe zuzulassen. Das beobachtet auch Andreas Göttlich von der Universität Konstanz.
Diese Effizienzsteigerung ist natürlich etwas, was wir als Erwartungshaltung mit uns herumtragen. Das wird ja von uns auch erwartet im Beruf, dass wir funktionieren und effizient arbeiten. Wir möchten dann eben auch, dass die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, effizient laufen. Wartezeit wird vor diesem Hintergrund als ineffiziente, als ungenutzte, als tote, verschwendete Zeit wahrgenommen. Das ist sicher so ein Muster, was wir als moderne Menschen stärker haben, als das früher der Fall war.
Selbstbestimmt handeln und über die eigene Zeit verfügen zu können – diese Freiheit haben wir heute. Je höher der soziale Status, umso seltener wird einem Menschen das Warten zugemutet. Erste-Klasse-Kunden am Flughafen bekommen Angebote wie Fast Boarding. Lässt man andere warten, demonstriert man Macht. Muss man hingegen selbst warten, wird das häufig als Demütigung empfunden. Doch gleichzeitig spielen beim Warten, etwa auf einer Behörde, in der Regel das Geschlecht oder das Alter keine Rolle. Hier gibt es keine soziale Rangfolge. Umso sensibler reagieren Wartende, wenn sie das Gefühl haben, diese Gleichheit werde missachtet. Denn wir meinen,
unsere Zeit ist genauso viel wert wie die von jedem anderen. Also ich will nicht benachteiligt werden in Wartsituationen. Das hat also was mit der gesellschaftlichen Egalisierung zu tun. Es gibt ja keine ständigen Unterschiede mehr.
Wer zuerst kommt, malt zuerst.
So lautet eine bekannte Warteregel. Der Zeitpunkt des Ankommens bestimmt die Reihenfolge in der Schlange. Trotzdem sind Wartesituationen häufig von Konkurrenz geprägt. Kann ich meine Position in der Schlange in irgendeiner Form verbessern oder muss ich aufpassen, dass andere das nicht tun? Von ausgefallenen Ideen, um in der Schlange schneller voranzukommen, berichtet Andreas Göttlich. Zum Beispiel in sozialistischen Ländern, wo damals die Menschen stundenlang vor Geschäften anstehen mussten. Dort lieh man sich Babys aus der Bekanntschaft aus.
Denn wer mit dem schreienden und quengelnden Kleinkind in der Schlange steht, am besten noch vielleicht eine junge Mutter, die wird gerne nach vorne gelassen.
Misstrauisch wurden daher alle wartenden Mütter betrachtet. Will sich da jemand vordrängeln? Argwohn herrschte seinerzeit auch aus einem anderen Grund. Andreas Göttlich berichtet,
dass die Warteschlange ein Ort war, wo sich so subversive Gedanken gegen das System auch entwickelt haben. Es gibt die berühmten Warteschlangenwitze in der DDR, die natürlich alle gegen das Establishment gerichtet waren. Es war eine Möglichkeit, sich auszutauschen über das Regime, was sogar dazu geführt hat, dass unter Stalin waren in der UdSSR Warteschlangen sogar zeitweise verboten, weil man eben dieses subversive, ja vielleicht sogar revolutionäre Potenzial von Warteschlangen gesehen hat.
Außerdem hieß es, dass die Produktivität darunter leide, wenn die Menschen so viel Zeit in Warteschlangen verbringen. Doch dauerhaft hat es nicht funktioniert, Schlangen zu verbieten.
Hey, yo, wir warten.
In Deutschland warten wir durchschnittlich 6 Stunden im Jahr an der Supermarktkasse, knapp 7 Stunden in einer Arztpraxis und 38 Stunden im Straßenverkehr. Manch Wartender mag sich da schon gewünscht haben, die Zeit vordrehen zu können. Doch wir sind gezwungen, auszuharren und können bestimmte Abläufe nicht beeinflussen. Es macht uns hilflos, abhängig, ohnmächtig.
Umso wichtiger ist es, dass wir zumindest die Informationen haben, wie lange dauert es denn noch. Wie lange kriegen wir so ein Stück weit das Gefühl der Kontrolle zurück?
Das zeigt, so Andreas Göttlich, dass
dieser Anspruch, in Wartesituationen immer informiert zu werden, wie lange es noch geht, dass der mittlerweile bei uns in der Moderne sehr, sehr stark geworden ist.
Zum Beispiel gibt es Ampeln, die anzeigen, wie lange eine Rotphase dauert. An Bus- oder Bahnhaltestellen wird minutengenau der nächste Anschluss angekündigt. Der Ladebalken am Computer zeigt, wie viel Prozent eines Programms schon installiert sind und wie groß der Anteil ist, auf den ich noch warten muss. Dadurch hat der Wartende das Gefühl, Kontrolle über seine Zeit zurückzugewinnen. Dem medial-technischen Fortschritt sei Dank. Ein überaus attraktiver Wartehelfer ist inzwischen auch das Smartphone geworden, so Andreas Göttlich. Der Vorteil? Es ist stets griffbereit und es ist multifunktional. Man kann Mails checken, lesen, Musik hören, telefonieren. Ideal, um auf die unproduktive Wartezeit mit Betriebsamkeit zu reagieren. Hinzu kommt, es bietet die Möglichkeit, sich aus öffentlichen Wartephasen zu entziehen. Man kann seinem Umfeld signalisieren, ich bin beschäftigt, möchte nicht kommunizieren.
Und ist dadurch in der sozialen Situation nicht verdächtig, dass man die anderen Leute mustern würde oder deren Territorium der Selbstbestimmung, so nennt das ein Soziologe, verletzen würde.
Zum Beispiel im Wartebereich einer Arztpraxis. Dort zu sitzen ist selten etwas Schönes. Man hat Schmerzen, befürchtet eine schlechte Diagnose, ist unruhig, nervös, ängstlich. Andrea Pörschke ist Innenarchitektin in Kronberg. Sie setzt sich professionell mit der Frage auseinander, wie kann ich die Zeit für den Patienten so gestalten, dass er sich wohlfühlt?
Vor allen Dingen möchte ich eine angenehme Atmosphäre schaffen. Und das geschieht mit positiven, freundlichen, fast fröhlichen Farben. Ich rege an, dass der Wartende eine gute Unterhaltung vorfindet, dass er Bezug hat nach draußen, dass er Tageslicht sieht, dass er sieht, dass an der Anmeldung was passiert, dass Bewegung in der Praxis ist.
Wer war vor mir da? Wer kam nach mir? Automatisch generieren wir Warteschlangen im Kopf. Deshalb ist es wichtig, dass Patienten das Geschehen in einer Praxis beobachten können. Neben dem gezielten Einsatz von Licht, besonderen Möbeln oder Materialien hebt Andrea Pörschke die Akustik hervor.
Wenn sie sehr schallhart ist, empfinde ich auch die ganze Umgebung als hart. Also wohnlich ist vielleicht übertrieben, aber doch eine warme Atmosphäre ist, dass sich der Patient etwas fallen lassen kann.
Der kreischende Bohrer beim Zahnarzt würde da stören. Ein Wartezimmer, das Wand an Wand mit dem Behandlungsraum liegt, ist also keine gute Idee. Und wie sieht es mit einer Uhr im Wartezimmer aus? Die Innenarchitektin rät davon ab.
Das verführt nur dazu, da ständig drauf zu gucken und die Minuten zu zählen. Ich weiß nicht, ob das so hilfreich ist beim Warten. Am Ende kann man die Zeit nicht vordrehen, zu der man dann drankommt.
Und der Soziologe Andreas Göttlich ergänzt.
Wir wollen eigentlich ein autonomes und freies Leben führen, selbstbestimmt sein. Und die Wartesituation ist eine Ohnmachts- oder eine Fremdbestimmungssituation. Und wenn wir jetzt überhaupt nicht wissen, wann kommt denn das zu erwartete Ziel, kommt es überhaupt? Also die Ungewissheit ist etwas, was uns sehr schwer fällt beim Warten.
Ungewissheit darüber, ob und wann sich etwas am Wartemodus ändern wird, kann bis zur Verzweiflung führen. Diese Unsicherheit nimmt im Leben von René Kauf eine große Rolle ein. Er ist 38 Jahre alt, lebt in Mainz und bekam wegen einer Erbkrankheit beide Nieren entfernt. Seit er 30 ist, muss er zur Dialyse. Dreimal die Woche, jeweils 6 Stunden lang. Er steht auf der Warteliste für ein Spenderorgan.
8 Jahre sind jetzt schon rum und jeder Arzt sagt, demnächst könnte das Telefon mal klingeln. Manchmal hört man einen Hubschrauber fliegen und dann fragt man sich, ob vielleicht demnächst mal was kommen könnte.
Ein Hubschrauber, der vielleicht die Niere eines verstorbenen Menschen transportiert.
Leider ist es so, ja. Also ja, genau, nur so ist es, ja. Weil anders wird es nicht gehen, außer durch die Lebensspende. Ne? Und ansonsten wartest du wirklich, bis jemand uns verlässt. Ja? Muss man wirklich so sagen.
Ist das Warten dann nicht permanent Thema für René Kauf?
Nicht täglich, ja, dass man wirklich jeden Tag sagt, ich warte, ich warte, ich warte. Ne? Da fließen andere Gedanken im Kopf. Ich warte auf den Anruf vom Arbeitgeber, ich warte auf das Päckchen, ich warte, dass irgendwas freigeschaltet wird, dass ich mein Handy benutzen kann. Aber ich warte nicht jeden Tag aktiv auf ein Organ. Das kannst du dir psychisch nicht erlauben. Das würde einem verrückt machen. Das ist Hoffnung, Erwartungen, aber ich wache jetzt nicht morgens auf und sage, heute könnte es doch vielleicht klappen und ich lebe jeden Tag, wie er kommt. Ja.
Vor 8 Jahren sah das noch ein bisschen anders aus. Das Thema war viel präsenter für René Kauf.
Vielleicht kommt nach 4 Jahren was oder nach 5 Jahren. Und dann merkt man so peu à peu, nein, es kommt nicht. Ne? Es sind nur gewisse Tage, wo man sich sagt, heute schon wieder Dialyse. Wenn du arbeiten gehst morgens und dann bis nachts noch Dialyse machst, hast du einen ewig langen Tag. Das sind so Momente, wo du dir sagst, hoffentlich ist bald ein Organ da und dann wird sich mein Leben hoffentlich positiv verändern.
Derzeit warten etwa 7.800 Menschen in Deutschland auf eine Nierenspende. Durchschnittlich dauert es 8 bis 10 Jahre, bis ein Patient eine Niere erhält. René Kauf versucht nicht ständig über die Wartezeit nachzudenken.
Vielleicht schütze ich mich dadurch selbst und damit lebst du dein Leben vielleicht einfacher, als wenn du gezielt immer auf irgendwas wartest und denkst, naja, komm, und bist nervös.
Seinen genauen Wartelistenplatz kennt er nicht und möchte ihn auch nicht erfahren.
Wir haben jetzt in Deutschland um die 800 Nierentransplantationen im Jahr. Dann könnte ich mir ausrechnen, dass es noch ungefähr 4 Jahre dauert. Aber da kommen so viele dazwischen, dass es dann am Ende noch länger dauert. Und dann ist man ja noch ungehaltener. Nee, da habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, muss ich sagen. Die anderen haben es auch verdient. Jeder sollte nach Reihenfolge drankommen.
Zuversichtlich und gelassen. So versucht René Kauf, in die Zukunft zu blicken und dem Warten nicht so viel Raum zu geben.
Es kommt, wie es kommt. Und irgendwann kommt's. Und wenn der Tag da ist, bin ich da und hoffentlich bin ich da. Ja, wenn es soweit ist, bin ich natürlich riesenerfreut, auch aufgeregt. Ja.
Geduldsprobe und Langeweile. Warum es gut ist, warten zu können. Sie hörten einen Beitrag von Juliane Ziegler.